Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Ukraine must win this war.
Gas ist von nun an ein knappes Gut.
Weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest.
You'll never walk alone.
Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler?
Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie wir in Berlin sagen, herzlich willkommen, liebe Pioneers, zum ersten Hauptstadt Live in der Hauptstadt meines Herzens, in Köln.
Dieses Heimspiel wird Michael Bröker noch sehr viel kosten, das weiß er nicht.
Und ich werde es noch sehr oft nutzen.
Das weiß er noch nicht.
Heute.
Es kostet ihn eine Tournee durch Niedersachsen, die wir im nächsten Jahr machen werden.
Mir bleibt doch nichts erspart hier bei Gordon Ripinski. Ich war heute schon in Hannover, weil der ICE selbstverständlich gestrandet ist. Ich habe übrigens heute 9 Stunden gebraucht, um nach Köln zu kommen. Von Berlin nach Köln. Eigentlich hätten wir nicht den Innenminister einladen sollen, sondern den Verkehrsminister. Aber wir haben den Innenminister da und wir freuen uns sehr, dass er da ist. Herbert Reul, herzlich willkommen.
Ich hatte es eben schon angedeutet, dafür, dass du hier vor all deinen Schulfreundinnen und Schulfreunden und Klassenkameraden, deiner Familie, deinen Schwippschwägern und deinen Kumpanen nächtlicher Kneipenabende auftreten darfst, droht dir eine Tour durch Niedersachsen mit mehreren Stadionauftritten in Hannover. Das ist das, was du jetzt als Preis von mir bekommst.
Ich freue mich, womit wir ja beim Thema Flüchtlinge sind. Wer geht schon freiwillig nach Hannover? Das ist ein kompliziertes Verteilsystem, was wir hier in Deutschland haben. Und wir haben erlebt, dass Bund und Länder in diesen Tagen Déjà-vu um das Thema streiten, um den dein Kanzler, die SPD, ja nie reden will. Weil man kann ja nur was falsch machen, wenn man über Flüchtlinge und Migration redet. Deswegen dachte ich, wir beide reden mal ganz offen und ehrlich über die Probleme in diesem Land, die damit einhergehen.
Ja, und wenn wir über Ankerzentren reden, könnten wir über Migrationspolitik sprechen oder über Düsseldorf und Hannover, die sich zusammengeschlossen haben. Wie viele Länder auch in dieser Frage gegen das Kanzleramt, da muss man sagen, haben wir echt eine unglaubliche Einigkeit gegen die Politik aus dem Kanzleramt. Durch SPD und CDU rein, das finde ich schon bemerkenswert, die GroKo lebt, könnte man sagen.
Die GroKo lebt, aber sie ist ja mehr als eine GroKo, denn alle Länder, das hat es glaube ich noch nie gegeben vor einem Bund-Länder-Gipfel, alle Länder, also ein grün regiertes Baden-Württemberg, die schwarz regierten unter anderem Nordrhein-Westfalen, die rot regierten Mecklenburg-Vorpommern bis Hamburg, alle sind gegen deinen SPD-Kanzler. Was macht der da eigentlich falsch?
Naja gut, also Olaf Scholz weiß natürlich eins, wenn er jetzt Geld ausgibt, indem er da große Zusagen macht, dann wird es ihm in sehr kurzer Zeit schon fehlen, wenn es dann nach der Steuerschätzung und nach der Haushaltsaufstellung darum geht, in welchen Ressorts gekürzt wird. Also das heißt, da hat er natürlich schon eine gewisse Sorge vor. Und das ist mal wieder eine Allianz mit Christian Lindner. Denn Christian Lindner, was hat er nicht? Ernsthafte Vertretung in Ländern. Die FDP ist aus den Ländern quasi verschwunden. Und deswegen kann der natürlich, indem er sagt, wir haben kein Geld da, wunderbar den Konflikt in die Reihen der SPD zurückspielen. Und die streiten sich da wirklich live vor unseren Augen.
Ich habe im Vorfeld dieses Podcasts, weil ich mich ja vorbereite, wie du ja leidvoll jeden Freitag auch erfahren musst, mit Landräten diskutiert. Also mit Menschen, die tatsächlich vor Ort das umsetzen, was in Berlin da diskutiert wird. Und denen geht die Hutschnur. Und nicht etwa, weil es alles irgendwelche rechtspopulistischen Anti-Flüchtlingsmenschen sind, sondern weil sie nicht mehr wissen, wie sie mit dieser Infrastruktur in diesem Land diese Zahlen bewältigen sollen. Nur mal die Fakten, 1,2 Millionen Flüchtlinge kamen letztes Jahr, darunter waren natürlich 80% Menschen aus der Ukraine. Trotzdem, auch dieses Jahr gibt es schon wieder etwa 50.000 Asylbewerberanträge bis Mitte Mai. Und wir rechnen, die Experten rechnen mit 250.000 bis 300.000. Darüber haben wir 2015 mal lange diskutiert, über die vermeintliche Obergrenze, die bei 200.000 liegen sollte. Es gibt keinen Aufschrei, keine Hilfe. Der Bund sagt, wir zahlen einfach nicht, kommt schon klar damit. Das ist sozialer Sprengstoff, was die Ampel hier macht.
Ich sage dir den Satz, der Bund zahlt schon und zwar sehr viel mehr, als die Länder und die Kommunen wahrscheinlich wahrhaben wollen. Denn es ist so, dass sich erstens mal die Steuern und die Einnahmen daraus zu Ungunsten des Bundes verschoben haben und zum Beispiel auch bei der Verschuldung der Bund weit vorne ist. Also Länder und Kommunen haben schon wieder seit 2021 Zuschüsse oder Überschüsse. Der Bund zahlt noch sehr, sehr viel Schulden, dreistellig in der Milliardenhöhe. Und der Bund sagt natürlich auch die Betreuung, Unterbringung etc. Das ist eigentlich Sache der Länder und Kommunen. Insofern ist das auch nicht so ganz unberechtigt. Wo die Kommunen einen Punkt haben, ist, die Flüchtlinge brauchen natürlich auch Kita-Versorgung etc. Und das ist nicht mit den Wohnungen getan. Das heißt, es wird eine teure Angelegenheit. Es muss was passieren. Aber im Gegensatz zu deiner so geliebten schwarz-roten Regierung, ich weiß gar nicht, warum du die so mochtest, keine Ahnung, passiert jetzt wenigstens etwas. Und womöglich brauchte man dann eben auch wieder eine neue
Regierung. Gordon, ich mag keine schwarz-roten Regierung. Ich mag funktionierende Regierungen, die der Realität ins Gesicht schauen.
Aber das tut die Ampel doch.
Nee, es tut sie eben nicht.
Aber das tut sie. Was wir heute erleben, ist ein ins Auge schauen der Realität.
Ja, also erstens hat Nancy Faeser vor 3 Wochen erstmalig entdeckt, dass es eventuell ein Migrationsthema geben könnte. Dann hat sie den wunderbaren Vorschlag gehabt, liebe Länder, ich habe ein paar Bundesimmobilien vor euch. Wollt ihr nicht da versuchen, eine Wohnung draus zu machen für Flüchtlinge? Wenn, fragt mal die Landräte, wie die Bundesimmobilien, die nicht genutzten in Deutschland, aussehen. Dagegen sind Kasernen Waldorf-Astoria-Hotels. Wirklich Luxus. Luxus. Also das ist teilweise eine Unverschämtheit, denen zu sagen, schaut mal, wir haben da doch noch vielleicht irgendwo eine Immobilie, die ihr nutzen könnt. Es fehlt an Infrastruktur, es fehlt an Integrationshilfen und es fehlt eigentlich an allen Ecken und Enden. Und meine Sorge ist, lieber Gordon, ich hoffe, dass du die wenigstens teilst, dass am Ende dieses Jahres nicht nur im Osten die AfD bei 20-25% steht, sondern in ganz Deutschland, weil wir leider den Kopf in den Sand gesteckt haben bei einem der Themen, das laut aktueller Umfrage 2/3 der Deutschen am meisten beschäftigt.
Ja, Michael Brücker, ja, das ist ein Risiko. Aber dieses Risiko wird man nicht los, indem man ganz, ganz viel Geld überall hinkippt.
Man muss es erstmal ernst nehmen und zur Chefsache machen.
Genau, aber das Thema der Flüchtenden lässt sich wahrscheinlich nur noch als symptomatisch vor Ort bekämpfen. In Wahrheit brauchst du natürlich europäische Lösungen und das sind auch unangenehme Themen, für die Ampel, die dann aber immerhin mal gemacht werden. Aber wenn du dir auch zum Beispiel mal anschaust, wie die Verteilung ist, ich habe gestern eine Statistik gesehen, in Polen gab es 10.000 Asylanträge im Jahr des Krieges in der Ukraine. In Deutschland 250.000. Das ist unglaublich eigentlich. Das ist wirklich unfassbar, was da für ein Ungleichgewicht in Europa passiert. Deswegen müssen die Lösungen auf europäischer Ebene passieren.
Die Ukraine hat im Gegensatz zu uns wahrscheinlich eine moderne digitale Verwaltung, aber ist ein anderes Thema.
Das ist Polen, ich rede von
Polen. Oder Polen, erst recht. Schau mal, was die zu leisten imstande sind. Oder die Türkei, die Millionen aufnehmen, die kriegen es auch noch hin. Also ich will ja nur sagen, dieses Land ist überfordert. Und wir brauchen wirklich ernsthafte Politik von oben und Olaf Scholz hat das Thema ja gar nicht gewollt. Anstatt einen Klimaclub zu machen, auf der ganzen Welt die Leute einzusammeln, die bitte genau dieselbe Klimaschutzpolitik machen sollen wie wir hier in Deutschland, hätte er mal lieber in Europa die Macht, die Dominanz, die er hat als wichtigster EU-Staatschef nutzen sollen für Flüchtlingsgipfel und dann klar machen sollen, Freunde, entweder wir haben jetzt den EU-Außenschutz, wir haben ein Verteilsystem oder es gibt hier gar keinerlei Fortbewegung mehr auf irgendeinem Themenfeld. Aber er will das Thema nicht zu seinem Thema machen, weil er Angst hat. Und das darf ein Bundeskanzler einfach nicht machen.
Er hat es versemmelt, muss man sagen.
Danke. Ja.
Ich vergesse das immer mit der Pause für den Applaus für dich.
Nee, das war ja deiner jetzt, weil du was Kluges gesagt hast.
Gut. Ich finde das gut, dass du mir auch meinen Applaus zuweist. Das ist das Maximum der Demütigung, das ich bisher von dir erfahren habe. Aber ich nehme das hin. Ich nehme das hin und werde dir das dann in Hannover zurückzahlen, wenn ich dann das mein Heimspiel habe. Also. Wo waren wir, an welchem Punkt?
Du hast gesagt, Olaf Scholz hat es versemmelt.
Ja, so mein Applaus, oder was? Ja, sehr gut.
Lass uns das Thema nach vorne.
Nein, ich möchte das noch sagen, diesen Punkt. Er hat vor 6-7 Wochen diesen 10. Mai zum Flüchtlingsgipfel erkoren. Da hatte Friedrich Merz schon so ein bisschen sein populistisches Oppositionsspiel gespielt und seinen eigenen Flüchtlingsgipfel ohne jede Macht abgehalten, der nur für die Öffentlichkeit war. Und ich glaube, da hätte Scholz schneller reagieren müssen. Er hätte es nicht so lange laufen lassen müssen. Und dann hätte, muss man sagen, sein Kanzleramtsminister es wahrscheinlich auch etwas anders organisieren müssen. Denn die Länder haben langsam die Nase voll davon, dass sie aus dem Kanzleramt etwas vorgelegt bekommen und das dann fressen müssen, auf Deutsch gesagt. Und da hat dieses Prinzip wirklich seine Grenzen gefunden.
Ich glaube, Olaf Scholz hat wirklich so ein Personality-Problem, so ein Mentalitätsproblem. Es ist einfach so, dass keiner aus diesen Bund-Länder-Gipfeln herausgeht und sagt, Mensch, das ist ein sympathischer Kanzler. Irgendwie hat er recht.
Das also ist wirklich möchte, das die Bund-Länder-Gipfel.
Ich weiß, dass das jetzt unsachlich ist, aber das ist
ja, das möchte ich mal sehen.
Politik ist auch Kommunikation und Politik ist ja Miteinander zwischen Menschen.
Aber es ist auch niemand aus einer Ministerpräsidentenkonferenz über Corona-Fragen rausgegangen und hat gesagt, Mensch, die Kanzlerin, also wirklich, also
doch, toll, Markus Söder.
Nein. Das ist vorsätzlich
falsch. Danke, Angela.
Es ist vorsätzlich falsch. So, ich würde sagen, wir vertiefen das gleich in der Parteipolitik und freuen uns.
Immer deine Argumente. Gordon, immer dann, wenn meine Argumente richtig stark werden, dann wechselst du die Rubriken, die Themen. Also von mir aus, Themenüberblick von mir aus.
Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive sprechen wir über, es ist ein Zugeständnis an Michael Brücker, eine Alternative zur Ampel. Wir sprechen über Schwarz-Grün und die Perspektiven hier in Köln, Düsseldorf und darüber hinaus.
Und beim Thema Schwarz-Grün muss man mit dem Mann reden, der das in sich alles kulminiert, was Schwarze und Grüne eigentlich wollen. Der Innenminister Nordrhein-Westfalens ist heute bei uns, der CDU-Politiker Herbert Reul.
Bei What's Left sprechen wir über den allerwichtigsten deutschen Entwicklungshelfer. Es ist nicht Svenja Schulze, sondern es ist Gerd Müller, der ehemalige Entwicklungsminister und Chef der UNIDO, der sich eine hübsche Behörde baut mit ganz vielen seiner engsten Freunde.
Bei What's Right reden wir über eine Reise, die Linken ganz, ganz grandios aufgeregt hat. Dabei war sie völlig harmlos, nämlich eine Reise von CSU-Politikern zum Florida-Gouverneur Ron DeSantis.
Bei What's Next, Rasmus Buchsteiner mit einer echten News des heutigen Tages, unser Chefkorrespondent und der Blick in die nächsten Wochen.
Ein Satz zu. Das kürzeste, beliebteste, schönste, beste, tollste Interview der Welt. Heute mit Caroline Bosbach und Gordon Ripinski.
Bleiben Sie doch jetzt einfach bei uns und hören Sie diesen Podcast bis zu Ende, aber eben auch alle anderen Podcasts und Newsletter, die wir auf thepioneer.de jeden Tag für Sie frisch zubereiten.
Join.thepioneer.de. Seien Sie dabei, unterstützen Sie unabhängigen digitalen Journalismus und kommen Sie an Bord.
Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.